Das Thema heute Nachmittag heißt die überfließende Gnade Gottes. Und ich möchte uns dazu zwei Verse aus der Bibel lesen. Der erste steht in 2. Korinther 9, Vers 8. Und der zweite Römer 16, Vers 20. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und die zweite Stelle, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. In diesen zwei Versen ist von der Gnade die Rede und im ersten Vers von der überfließenden Gnade. Und wir wollen heute Nachmittag in vier Punkten darauf eingehen. Und zwar erstens wollen wir uns etwas um das Wesen der Gnade kümmern. Zweitens wollen wir sehen, dass die Bibel uns warnt sozusagen, uns ermahnt, keinen Mangel an der Gnade zu haben. Drittens, dass wir nicht nur keinen Mangel haben sollen, sondern Überfluss an Gnade. Und viertens, der letzte Vers, den ich vorhin gelesen habe, die Gnade sei mit euch. Was nützt es, wenn Überfluss und alles da wäre und sie wäre nicht mit uns, diese Gnade? Zunächst also erstens das Wesen der Gnade. Was bedeutet Gnade eigentlich? Im griechischen Urtext, hier es ist ja übersetzt in unserer Bibel, im griechischen Urtext des Neuen Testamentes heißt das Wort Charis. Und wir kennen das Wort heute schon alle, wenn wir ein abgewandeltes Wort davon nehmen, Charisma. Das ist ja schon eingedeutscht, Gnadengabe. Und Charis ist eben Gnade. Und dieses Wort bedeutet eine gewährte oder ersehnte Freundlichkeit. Nicht nur eine Freundlichkeit, eine Gunst, die ohne Gegenleistung gegeben wird, also letztlich eine unverdiente Gunst. Ich habe vorhin gesagt, eine gewährte oder ersehnte, und das gehört zusammen. Es gibt immer einen Gnadengeber und es gibt einen Gnadennehmer. Ein Gnadengeber nützt nichts, wenn einer die Gnade nicht annimmt. Beides gehört zusammen. Das bedeutet Gnade. Und um wessen Gnade geht es? Es gibt ja mancherlei Gnade auf dieser Erde. Aber ich möchte direkt klar machen, dass es hier nicht um irgendeine menschliche Gnade geht. Es ist keine Gnade, die von einem Menschen ausgeht. Es ist also nicht etwa eine Gnade eines Staatsoberhauptes, und das wäre ja schon eine große Gnade für den, der lebenslänglich im Gefängnis sitzen muss, der dieses Urteil über sich bekommen hat. Er wird nur wieder frei, wenn das Staatsoberhaupt ihn begnadigt. Und das ist eine bedeutende Gnade für den, der im Gefängnis sitzen muss. Aber um die Gnade geht es nicht. Es geht auch nicht um die Gnade deines Chefs, wo du vielleicht froh wärst, wenn er etwas gnädiger mit dir wäre. Es geht auch nicht um die Gnade deines ungläubigen Ehemannes, wenn er gnädiger wäre, dass es dir besser ging. Es geht überhaupt nicht um die Gnade irgendeines Menschen. Es geht um die Gnade Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist die Gnade des Sohnes Gottes. Und darum geht es. Und es ist klar, ein Bettler kann nicht so eine große Gnade geben wie ein König. Er hat einfach nicht die Mittel dazu. Und wir reden heute von der Gnade des Königs der Könige. Höchste Gnade, höhere gibt es nicht. Und um diese Gnade geht es. Und jetzt wollen wir uns doch noch fragen, warum braucht der Mensch überhaupt Gnade? Ich glaube, die meisten Menschen auf dieser Erde, die fragen nicht nach Gnade. Und niemand möchte ja von der Gnade irgendeines anderen abhängig sein. Er möchte ja auf eigenen Füßen stehen. Aber wisst ihr, ohne die Gnade Gottes, ohne diese Gnade, kann kein Mensch leben, vor allen Dingen nicht selig sterben. Und deshalb ist diese Gnade ungeheuer wichtig und diese Gnade braucht jeder. Es sitzt keiner her, der diese Gnade nicht braucht. Und es läuft auch keiner über diese Erde, der diese Gnade nicht braucht. Und deshalb ist das Thema wichtig. Die Gnade Gottes braucht jeder. Und die Gnade Gottes, die braucht er warum? Die braucht der Mensch wegen seiner Vergangenheit. Und die braucht der Mensch wegen seiner Gegenwart und Zukunft. Die Gnade hat zwei Richtungen. Die Gnade geht in die Vergangenheit. Und die Vergangenheit betrifft unsere Schuld. Es leuchtet uns ein, Schuld besteht immer in der Vergangenheit. Schuld besteht nicht in der Zukunft. Wir brauchen die Gnade Gottes wegen unserer Vergangenheit, die ein jeder hat. Und da hat jeder eine schuldhafte Vergangenheit. Das ist die eine Richtung der Gnade. Und die andere Richtung der Gnade, die fängt heute hier an, in dieser Sekunde, in der Gegenwart und reicht hinein in die Zukunft. Das ist die Gnade, die göttliche Kraft, richtig vor Gott zu wandeln. Dazu brauchen wir genauso Gnade. Es nützt uns überhaupt nicht, wenn wir nur Gnade für die Vergangenheit hätten. Wir würden morgen und übermorgen alles verkehrt machen in unserem Leben. Wir brauchen auch Gnade für die Gegenwart und für die Zukunft. Allein um Schuld zu vermeiden und um einen Weg zu gehen, der Gott überhaupt ehren kann. Und deshalb hat Gnade zwei Richtungen. Was die Vergangenheit betrifft, ist es die Befreiung von der Schuld der Sünde. Und was die Zukunft betrifft, ist es die Befreiung von der Macht der Sünde. Die Schuld liegt in der Vergangenheit. Und die Macht der Sünde, die geht mich heute vielleicht an, nicht? Wenn einer plötzlich in Anfechtung kommt und er merkt, wie die Sünde Macht hat, dann ist das ein Thema der Gegenwart und der Zukunft, wo er vielleicht Angst hat und denkt, wenn das jetzt auf mich zukommt, ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Wohl dem, der so denkt und sich dann auf die Gnade Gottes verlässt. Denn die Gnade hat eben diese zwei Richtungen. Die Vergangenheit, die Austilgung unserer Schuld und die Gegenwart und Zukunft, Befreiung von der Macht der Sünde. Und für diese beiden Bereiche brauchen wir Gnade, braucht jeder Mensch Gnade. Und zu dieser Gnade können wir da etwas hinzutun? Wird sie uns nach Verdienst gegeben? Nein, sie wird uns nicht nach Verdienst gegeben. Zu dieser Gnade können wir nichts hinzutun. Und wenn wir sie verdienen wollen, ist es nicht mehr Gnade. Vielleicht sollten wir uns den einen Satz jetzt einmal merken. Entweder wir nehmen die Gnade umsonst oder die Gnade ist umsonst für uns. Haben wir das richtig verstanden? Entweder wir nehmen die Gnade umsonst oder sie ist umsonst. Vergeblich. Steht das so auch in der Bibel? Ja, es steht auch so in der Bibel. In Römer 3 heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier geht es um die unentgeltliche Rechtfertigung. Umsonst. Wir können nichts dafür tun. Aber wer nicht bereit ist, sie so anzunehmen, und sagt, aber so etwas muss ich ja noch tun. Für den gilt folgender Spruch, Galater 2. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, hier wollte einer etwas tun, dann ist Christus umsonst gestorben. Vergeblich. Also entweder wir nehmen die Gnade umsonst oder sie ist umsonst für uns Gnade kann man sich nur schenken lassen, die haben wir nicht verdient. Und diese Gnade brauchen wir, die braucht jeder von uns. Das ist das Nötigste, was wir im Leben brauchen. Das brauchen wir zum Erreichen der seligen Ewigkeit. Das brauchen wir, um im Glauben überhaupt geistlich fortkommen zu können. Das brauchen wir für die täglichen Geschäfte unserer Hand. Gnade ist nicht nur, hat nicht nur eine geistliche Komponente, hat auch eine ganz praktische Seite. Wir könnten alles falsch machen, was wir nur tun könnten, auch in unserem Beruf. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen diese Gnade Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, und wir können noch kleinere Zeiteinheiten wählen. Diese Gnade brauchen wir. Von diesem Wesen der Gnade, der göttlichen Gnade, wo wir jetzt gehört haben. Deshalb könnte man davon gar nicht genug bekommen. Und doch leiden viele Menschen Mangel an der Gnade. Und das ist der zweite Punkt. Und da sagt uns die Bibel, sie fordert uns gleichsam auf, wir sollen keinen Mangel an der Gnade leiden. Es heißt in Hebräer 12, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Hier heißt es, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wer ist denn dieser jemand? Dieser jemand können alle sein. Natürlich leidet der Gottlose Mangel an der Gnade. Nicht nur Mangel, er versäumt sie komplett. Er geht gerade an der Gnade Gottes vorbei. Und so wird dieser Vers hier auch anders übersetzt. Nicht nur, dass jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, sondern eine andere Übersetzung sagt, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Versäumen ist wie wenn wir einen Bus verpassen. Der ist weg. Da haben wir aber auch keinen Teil von diesem Bus, nicht? Vor allen Dingen sitzen wir nicht drin. Und so ist es mit dem Gottlosen. Er hat die Gnade versäumt, sie ist abgefahren. Wenn er nicht bereit ist, zur nächsten Station einzusteigen. Und mancher wartet, bis sein Leben vorbei ist. Und dann hat er sie wirklich versäumt. Das ist der, der den größten Mangel an der Gnade leidet, die doch so groß erschienen ist. Wie heißt es im Titusbrief? Denn es ist erschienen die Gnade Gottes heilsam allen Menschen. Jeder könnte sie haben. Und die wenigsten ergreifen sie. Und die meisten versäumen sie. Das ist katastrophaler Mangel an der Gnade. Aber auch die Gläubigen haben oft Mangel an der Gnade. Du und ich. Das geht ganz schnell. Es ist aber nicht Gottes Wille, dass wir Mangel an der Gnade leiden. Es ist die Gnade, die uns zum Ziel bringt. Und ohne die Gnade kommen wir nicht zum Ziel, auch nicht als Gläubige. Es war bei der Beerdigung von Samuel Keller, diesem bekannten Evangelisten. Und wenn so ein bekannter Mann beerdigt wird, wird manche Rede gehalten. Sicherlich berechtigterweise. Nun war schon manches Wort wohl an diesem Grab gefallen. Und dann trat noch jemand ans Grab, das war General von Fieban. Und er muss wohl was gesagt haben, was sich am meisten eingeprägt hat oder zumindest sehr denkwürdig stimmte. Er sprach nicht viele Worte an diesem Grabe, sondern sagte nur, wieder einen, den die Gnade bewahrt hat. Alle Lobhudelei ist in letzter Konsequenz ja fehl am Platz. Wenn wir die Ewigkeit erreichen und einen guten Lauf gemacht haben durch die Gnade des Herrn Jesus, dann hat die Gnade uns bewahrt. Das ist das Endresultat unseres Lebens. Da können wir nicht sagen, was war er für ein hervorragender Mann. Nein, die Gnade hat bewahrt. Und an dieser Gnade soll auch der Gläubige keinen Mangel leiden. Es hat schlimmste Folgen, wer an der Gnade Gottes Mangel leidet. Wie gesagt, der Gottlose, der Gott, der die Gnade nie angenommen hat, ist ewig verloren. Und der, der sie einmal angenommen hat, aber sich dann wieder mit der Welt einlässt, so nach und nach, das bedeutet ein Abstieg nach unten. Das ist auch Mangel an Gnade. Und wir haben drei Dinge vorhin gehört hier in diesem Vers. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. So kann es anfangen. Eine Wurzel der Bitterkeit. Welche Frucht bringt wohl eine bittere Wurzel? Wohl keine süße Frucht. Und damit fängt es an. Selbst in gläubigen Herzen kann das sein. Dann wird es plötzlich bitter. Bitter über einen Bruder. Bitter über eine Schwester. Und diese Wurzel breitet sich immer weiter aus. Und sie wird vor allen Dingen einem selbst zur Last. Hier steht es ja. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde. Sie wird demjenigen selbst zur Last. Vielleicht merkt das noch nicht mal. Aber er muss immer wieder darüber nachdenken. Er kommt darüber nicht zur Ruhe. Jahre vergehen und immer wieder muss es sein Problem sein. Eine Wurzel der Bitterkeit, die zur Last wird und durch die viele verunreinigt werden. Warum denn? Wenn man die Bitternis meist nicht für sich behalten kann. Die muss man den Nächsten mit ansprühen. Weil er ja auch wissen muss, wie der und der verkehrt gehandelt hat und man doch dadurch so beleidigt wurde oder was auch immer einen betrifft. Eine Wurzel der Bitterkeit bedeutet nichts anderes als Mangel an Gnade. Wenn wir daran nur denken würden, nicht? Wenn es dabei ist, dass so eine Wurzel wächst, nicht? Wenn sie dabei ist, sich in unser Herzenserdreich hineinzubohren. Mit jedem Zentimeter, wo sie wächst, geht uns ein Zentimeter an Gnade Gottes verloren. Denn es muss nicht sein. Habt keinen Mangel an der Gnade, dass nicht eine bittere Wurzel aufkommt. Es geht aber noch weiter. Dass nicht jemand ein Hurer sei. Ja, das ist ein Gläubiger doch nicht, oder? Nein, das sollte er nicht sein. Aber es gibt genug derer heute, die eigentlich sich einmal bekehrt haben und plötzlich sogar in Ehebruch oder Hurerei fallen. Ist alles möglich. Es ist alles möglich, sogar unter frommstem Gewand. Ich las von einer Person schon viele Jahre her. Er war scheinbar ein Schwärmer. Und er hatte sich nun auch in den Kopf gesetzt, Teufelsaustreibungen zu machen. Und wisst ihr, was ganz am Ende dabei rausgekommen war? Ehebruch. Nun frage ich mich, wie er das wohl angestellt hat. Aber wisst ihr, es gibt heute alles. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Unter frommstem Gewand, unter höchsten Zielen, kommt hinterher etwas dabei raus, was mitten in der Sünde landet. Wisst ihr, was das ist? Mangel an Gnade. Auf diesem Gebiet können wir ja auch kein Hokuspokus machen, nicht? Sonst lassen wir lieber die Finger davon. Bei dem Herrn Jesus war das etwas anders, etwas sehr anders. Von ihm lesen wir, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Leidenden. Da war Vollmacht da. Nicht, da brauchte man nicht irgendwelche Experimente machen, bei dem dann hinterher noch Ehebruch rauskommt. Lasst uns vorsichtig sein. Auch wo es super fromm zuzugehen scheint, aber nicht nüchtern, kommen die unmöglichsten Dinge raus. Und dahinter steckt Mangel an Gnade. Und das geht hin bis zur Gottlosigkeit. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Um wie viel? Um einen Abend Sättigung. Mehr nicht. Das hängt ja gerade oft mit dem Thema vorher zusammen, Hurerei, nicht? Er ist einen Abend satt geworden. Hier war es ein Linsengericht. Und er hat am nächsten Morgen wieder Hunger gehabt. Und dafür war er bereit, sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Wissen wir, dass wir, die wir gläubig sind, alle ein Erstgeburtsrecht haben? Denn es ist geredet von der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist. Das sind die Gläubigen des neuen Bundes. Sie haben ein Erstgeburtsrecht und es gibt tatsächlich Menschen, die haben es verkauft. Und dann noch um ein Linsengericht. Und wenn das geschieht, ist Mangel an Gnade da gewesen. Und deshalb fordert uns das Wort auf, wir sollen keinen Mangel an der Gnade haben. Aber sagst du vielleicht, ja, das ist ja gut reden. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich Mangel an der Gnade leide. Und du redest wie einer, der im Krieg gewesen ist, wo es kein Brot gab. Wenn der gesagt hat, ja, kann ich doch nichts für, dass ich Hunger leide. Ich würde ja gern Brot essen, aber es ist ja keins da. Ja, aber ist das denn mit der Gnade auch so? Nicht, wenn einer sagt, ich kann doch nichts dafür, dass ich Mangel an der Gnade leide, dann muss ich sagen, es ist ja nicht genug Gnade da, sonst würde ich sie wohl nehmen. Nur dann hätte er recht. Aber so ist es nicht. Wie könnte uns denn Gott in seinem Wort auffordern und sagen, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, wenn Gott die Gnade so hoch gehängt hat, dass doch keiner dran käme. So könnte Gott doch mit uns nicht umgehen. So würde er doch nie mit uns umgehen. Allein aus diesem Gedanken heraus kann es nicht sein, dass Mangel an der Gnade da ist. Wenn Gott uns sagt, wir sollen keinen Mangel daran haben, muss wohl genügend da sein. Und das ist es. Und damit kommen wir zum Punkt 3. Überfluss an Gnade. Es fängt damit an, dass wir die Sünde überwinden müssen, dürfen, sollen. Und da sagt vielleicht schon mancher, das kann ich nicht. Ich habe nicht die Kraft, dieser Sache zu widerstehen. Mir sagte früher mal einer, ich halte ja alle Gebote, außer das eine oder zwei waren es wohl, dass man nicht nach seines nächsten Frau schauen sollte, nicht? Aber den Rest hätte er ja so gehalten, nicht? Und vielleicht du sollst nicht lügen oder so, das war auch noch mit dabei. Ist ja schon was, wenn man 8 Gebote hält, nicht? Nein, nein, nein. Dann geht man ewig verloren. Sünde ist Sünde. Da sagt er, aber das kann ich nicht. Moment mal kurz. Das kann man nur, wenn die Gnade nicht groß genug wäre. Dann könnte man es nicht. Jetzt heißt es aber in Römer 6, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und jetzt kommt die Begründung, warum sie nicht herrschen wird. Warum denn nicht? Weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Die Gnade ist ein Garant dafür, dass die Sünde nicht über uns herrschen muss. Niemand muss dem Laster dienen. Wir können ihm dienen. Ja, ja, das können wir. Aber wir müssen ihm nicht dienen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und eine andere sollen wir nicht verkündigen. Das heißt nicht, dass nicht Anfechtungen kommen können. Das nicht. Aber wir müssen der Sünde nicht dienen. Aber wir dürfen eins nicht tun und müssen ein anderes tun, wenn wir der Sünde nicht dienen wollen. Und das steht auch im Römerbrief hier. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das dürfen wir nicht tun. Das ist unsere Entscheidung. Wir entscheiden, wem wir unsere Glieder, sprich unseren kompletten Leib, zur Verfügung stellen. Das ist unsere Entscheidung. Und Paulus sagt, tut das nicht, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, und den Rest macht Gott. Es ist eine Frage, wem wir unser Dasein, unsere Glieder, unsere Stimme, unsere Hände, unsere Füße, unseren Geist zur Verfügung stellen. Und die können wir der Sünde zur Verfügung stellen. Und dann verfügt auch die Sünde darüber. Und zwar durch den, der der Anfang und der Vater der Lüge ist. Und das ist der Teufel. Es ist die Frage, wem wir zur Verfügung stellen. Und dem, den wir zur Verfügung stellen, der verfügt. Darauf können wir uns verlassen. Wenn wir aber unser Leben und unser Dasein Gott zur Verfügung stellen, dann verfügt er. Und dann hat der Böse keine Macht über uns zu verfügen. Denn wir glauben nicht, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, dann will er Herr dieses Lebens sein. Und dann stellt er davon aber auch nichts, aber auch keinen Quadratzentimeter dem Feind unserer Seele zur Verfügung. Gott tut das nicht, nur wir stellen zur Verfügung. Wenn wir uns entschieden haben, dann verfügt der Herr. Und das ist ein seliger Zustand. Möchten wir es nicht andersherum tun, dass die Sünde über uns verfügt. Und hier ist die Gnade eben keine Mangelware, nicht etwa wie in Hungerszeiten das Brot. Denn es heißt in Epheser 2, auf dass er in den darauf folgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Die Gnade ist überschwänglich reich. Die Gnade erschöpft sich nicht. Wir müssen jetzt keine Angst haben, wenn wir sagen, aber ich habe gestern so viel Gnade bekommen. Heute kann es ja nicht wieder so viel sein, nicht? Ich kann ja nicht jeden Tag so viel Gnade haben. Die Gnade Gottes erschöpft sich nicht. Wilhelm Busch, dieser Pastor, begegnete eines Tages seinem Posaunenmeister und er erzählte diese Geschichte gerne und hat ihn gefragt, was gibt's Neues? Das kennen wir doch nicht. Man sieht sich und weiß gar nicht genau, was man gerade so sagen soll, nicht? Was gibt's Neues? Das hätte er ja erzählen können, was in seiner Familie neu gibt oder überhaupt. Und da sagt er, ich habe gerade gelesen. Oh, was hat er denn gelesen? Hat er vielleicht, war ja morgen, die Tageszeitung gelesen und konnte vielleicht was Neues mitteilen. Ich habe gerade gelesen, seine Güte ist alle Morgen neu. Das gab's Neues an diesem Morgen. Das ist das Allerneueste. Wenn wir aufwachen, ist das das Allerneueste. Nur wir denken allermeist ja nicht daran, nicht? Seine Güte ist alle Morgen neu. Neuer als die neueste Nachricht, die wir in der Zeitung lesen konnten. Denn die wurde schon Stunden vorher gedruckt. Noch neuer ist die Güte Gottes. Jeden Morgen für dich und für mich. Sie erschöpft sich nicht jeden Morgen neu. Sie muss sich nicht regenerieren. Es ist genug davon da. Es ist Gnade, die Fülle da. Das hat Johannes der Täufer schon erkannt. Dort, als er auf Jesus hinweist. Johannes zeuchte von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und jetzt kommt ein ganz bedeutender Satz. und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Allein in diesem Satz, was da schon drin liegt. Es ist die Rede von der Fülle. Unüberschaubares Meer der Gnade. Es ist die Fülle da. Da haben wir genommen, ja was denn? Die ganze Fülle auf einmal, ja? Das steht hier nicht. Gnade um Gnade. Stückweise. Vielleicht sagst du, ja, heute geht ja vielleicht noch. Aber wie soll's morgen werden? Gnade um Gnade. Seine Güte ist alle Morgen neu. Wir nehmen die Gnade oder bekommen sie auch oft so, nur wie wir sie gerade brauchen. Nicht so als so ein Vorratsrucksack, wo wir jetzt für das ganze Leben die Gnade hinten schon im Rucksack haben. Nein, die Gnade liegt beim Herrn. Aber da dürfen wir nehmen, Gnade um Gnade. Es fehlt keine einzige Gnade, die wir bräuchten für diesen Moment, für die nächste Stunde, für die nächsten Jahre und auch nicht für die Vergangenheit. Ist alles da. Gnade um Gnade. Schritt für Schritt. Wie deine Tage, so deine Kraft. Oh, sagt einer, das spüre ich nicht, dass ich noch 10 Jahre Kraft hat. Gnade um Gnade. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Jetzt wollen wir das auf das Wort genommen Betonung legen. Wir müssen die Gnade nehmen. Dieses Wort, das hier im Griechischen steht, hat aber einen Doppelsinn. Und das macht diesen Vers eigentlich noch aufschlussreicher. Dieses Wort bedeutet, mit der Hand nehmen, Besitz ergreifen. Von seiner Gnade Fülle haben wir alle genommen. Das heißt, Gnade müssen wir nehmen. Sie ist da, aber wir müssen sie selbst ergreifen. Wir müssen Besitz davon ergreifen. Und dann könnten wir uns ja vorkommen wie die Diebe, wenn wir zu viel genommen hätten, nicht? Und das eben nicht. Denn dieses Wort, das hier steht und übersetzt ist, das war die Luther-Übersetzung, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, bedeutet dieses Wort gleichzeitig empfangen, was gegeben wird. Und so übersetzt die Elberfelder-Übersetzung. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das ist der Doppelsinn dieses Wortes. An dieser Schlüsselstelle hat es einen Doppelsinn. Wir können es in einer Übersetzung gar nicht komplett übersetzen. Wir müssten sagen, wir haben genommen und empfangen. Das wäre die richtige Übersetzung. Es liegt nämlich beides darin. Wir sind keine Diebe, wenn wir die Gnade Gottes nehmen. Gott gibt sie uns gerne. Und hierzu möchte ich uns ein Beispiel sagen. Ich denke, das uns eigentlich überzeugen müsste. Schon ein altes Beispiel. Alexander der Große, dieser mächtige Herrscher, der in, ich glaube, 12 Jahren, er hat ja nicht lange regiert, sich ein Weltreich erobert hat. Hat Griechenland groß gemacht. Bis nach Indien hin ist er vorgedrungen. Dieser Mann hatte er lebte 356 bis 323 vor Christus. Dieser große Herrscher hatte an seinem Hofe einen Philosophen wohnen. Und der war mittellos. Und eines Tages kam dieser Philosoph in arge finanzielle Bedrängnis. Und so hat er sich an seinen Gönner Alexander den Großen gewandt. Und er hatte kaum seine Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm bereits gewährt. Alexander war ein großzügiger Mann in dieser Hinsicht, können wir aus dieser Begebenheit ersehen. Er gab ihm eine schriftliche Vollmacht. Er dürfe jeden gewünschten Betrag sich aus der Schatzkammer des Königs auszahlen lassen. Das war ein Blankoscheck. Jeden gewünschten Betrag. Das hätten wir uns vielleicht überlegt, ob wir so einen Schein ausgestellt hätten. Alexander war so. jeder gewünschte Betrag. Nun ging dieser Philosoph hin zum Schatzmeister. Wie wird er gehandelt haben? Wie würden wir gehandelt haben? Man soll ja bescheiden sein, nicht? Er hat eine Unsumme gefordert. Eine Unsumme. Sodass der Schatzmeister ihm gewährt hat. Er hat gesagt, nein, das kann ich nicht auszahlen. Das kann ich dir nicht auszahlen. Da warte ich erst, bis Alexander der Große kommt. Da muss ich mit ihm persönlich drüber sprechen. Er hatte doch das Schreiben, besiegelt von ihm, jede gewünschte Summe. War es nicht ungehorsam, dass er es nicht ausgezahlt hat? Er glaubte nicht, dass Alexander so großzügig hätte sein können und hat gewartet. Und dann kam er. Und dann erzählte er ihm dies und erhob Einspruch, dass dieses Ansinnen doch unvernünftig sei und die Summe ungeheuerlich, die der Philosoph gefordert hatte. Und Alexander der Große hat sich das alles angehört mit Geduld. Und dann hat er gesagt, zahle den Betrag sofort aus. Und jetzt kommt die andere Seite. Denn ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir eine Ehrung zuteil werden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im Blick auf meinen Reichtum als auch im Blick auf meine königliche Freigebigkeit. Das hat der Schatzmeister nicht gesehen. Der Philosoph hätte ja auch denken können, ja, so viel wie ich jetzt fordere, hat der Alexander sicher gar nicht. Das hat er aber nicht gedacht, sonst hätte er es nicht gefordert. Er hat gesagt, er ist reich genug, wird mir das geben können. Und er wird es mir auch geben wollen. Und damit hat er ihm eine große Ehre erwiesen. Das alles sah der Schatzmeister nicht, er hat nur das Geld gesehen. Und so hat er die Summe bekommen. Glauben wir denn, Gott wäre kleinlicher? Aber hat er uns denn so einen Blankoscheck überhaupt ausgestellt? Ist ja die Frage, nicht? Steht da was von in der Bibel? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da ist der Blankoscheck. Nicht anders wie bei Alexander dem Großen. Und jetzt liegt's an uns auch, wie bescheiden wir kommen, nicht? Es ist halt ein Unterschied, ob wir eine dreiste Natur haben oder ob wir Gott viel zutrauen und ob wir glauben, dass er gibt, was wir brauchen, nicht? Womit wir uns zugrunde richten würden, das gibt er uns sowieso nicht. Aber was wir brauchen, das gibt er uns. Und da haben wir tatsächlich einen Blankoscheck für. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, wollen wir nehmen und empfangen. Gnade um Gnade. Ja, Gnade ist nicht nur überschwänglich da, nicht nur in der Fülle da. Sie ist im Überfluss da. Und das war ja unser Leitwort. Auch dieser Satz, wir müssen uns den mal richtig anhören, was da alles drin liegt. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Sag mal, kann man es eigentlich überschwänglicher ausdrücken? Erstmal jede Gnade. Es gibt in unserem Bereich des Lebens keinen Bereich, in dem Gott keine Gnade hätte. Auch wenn wir vielleicht Fachinformatiker sind und plötzlich ein Problem haben, sagen, jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Glaub mir, auch da kann ein Gebet helfen. Denn Gott weiß mehr als du. Auch in dem Bereich. Nicht? Auch im ganz simplen
irdischen Bereich
hat Gott Gnade. Er hat jede Gnade. Es ist nicht nur geistlich, es ist überhaupt dafür, damit wir vorankommen im Leben, damit wir unseren Weg mit Gott gehen und eben nicht uns selbst zurechthelfen müssen. Gott hat jede Gnade, sodass er in allem, alle Zeit, alle Genüge, also in allem, dass jede Gnade sagt ja schon, dass alles da ist. Aber es wird nochmal gesagt, weil wir ja schwer verstehen. Und ich kann uns direkt sagen, wenn wir den Satz lesen in der Bibel, haben wir ihn sowieso nicht richtig verstanden oft. Warum nicht? Weil wir direkt schon beim nächsten Satz wieder sind. Haben wir gar nicht gemerkt, dass da drin steht alle, dreimal alle. Das haben wir ja schon überlesen. Alle Zeit. Es gibt also auch keine Zeit in unserem Leben, keine Zeit an diesem Tag, an dem Gott nicht jede Gnade für uns hätte. Und dann noch alle Genüge. Man könnte sagen, es braucht doch gar nicht mehr stehen. Doch, steht auch noch hier, alle Genüge. Und dann hinten nochmal überreich. Damit wir nicht im Zweifel darüber sind, dass die Gnade Gottes überfließender Art ist. Und diese überfließende Gnade soll mit uns sein. Es nützt nichts, wenn wir das jetzt alles gehört haben, wenn sie nicht mit uns geht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und damit sind wir beim vierten Punkt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Steht das, dass die Gnade mit uns sein soll, nur einmal in der Bibel? Würde ja reichen, nicht? Es würde reichen, um darauf zu bauen. Es steht nicht nur einmal in der Bibel. Wisst ihr, dass der Apostel Paulus in keinem einzigen seiner Briefe diesen Satz vergessen hat? In keinem einzigen. Die Gnade sei mit euch, steht immer drin. Wenn der Apostel Paulus alles geschrieben hatte, was Gott ihm beauftragt hatte, dann hat er ihm ganz am Ende, es kommt immer am Ende der Briefe, noch mal eins aufs Herz gelegt. Die Gnade sei mit euch. Das hat er ihm noch mal aufs Herz gelegt. Wollen wir uns die Stellen mal anhören? Vielleicht wenn wir sagen, ach, brauchen wir ja nicht. Aber ich denke, es ist vielleicht gut, wenn wir sie uns mal anhören, damit wir merken, es steht wirklich in der Bibel. Römer 16, da fangen ja die Briefe an. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. 1. Korinther 16, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. 2. Korinther 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Galater 6, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Epheser 6, die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Philipper 4. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Kolosser 4. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. 1. Thessalonicher 5. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. 2. Thessalonicher 3. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 1. Timotheus 6, die Gnade sei mit euch. 2. Timotheus 4, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Titus 3, Grüße, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Philemon 1, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und wenn der Hebräerbrief auch vom Apostel Paulus stammen würde, die Gnade sei mit euch allen. Vielleicht brecht sich das uns ein, auch wenn es sich oft wiederholt hat. Das hat Gott nicht vergessen, dem Paulus aufs Herz zu legen. 13 bis 14 Mal und nicht einmal ließ er es aus. Wissen wir, was die allerletzte Botschaft der Bibel an uns ist? Der letzte Vers in der Bibel? Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Offenbarung 22, Vers 21. Das ist doch kein Zufall, nicht? Es ist göttlicher Zufall. Die letzte Botschaft, die Gott uns zu sagen hat, ist, Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und diese Botschaft müssen wir mitnehmen. Dieser überfließende Gnade soll mit uns sein. Sie soll uns geleiten nach Geist, Seele und Leib. Unser ganzes Dasein umfängt die Gnade. Wir brauchen die Gnade dem Leibe nach. Wenn der Herr uns von einer Krankheit heilt, dann ist das Gnade. Wie heißt es denn in Psalm 41? Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du hilfst ihm auch von aller seiner Krankheit. Ja, das ist Gnade, wenn Gott Kranke heilt. Und es heißt ja auch in Jesaja 53, nicht umsonst, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Es ist Gnade da, auch für den Leib. Wir dürfen Gott um Gnade bitten, auch wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir ein Problem haben. Da dürfen wir Gott bitten. Es ist Gnade da für alles. Und für unsere Seele, da ist auch Gnade da. Psalm 31, ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen und die Bedrängnis meiner Seele erkannt hast. Hier sieht der Psalmist, Gott hat hineingesehen. Er hat genau gesehen, was mich betrifft. Er hat alles erkannt. Und dann freut er sich über die Gnade. Gnade, die er bekommen hat, auch für seine Seele. Denn er hatte Bedrängnis in der Seele und bekam Gnade. Und Gnade für unseren Geist. Wisst ihr, die äußere Gnade ist wichtig, wenn sie uns betrifft. Aber die innere Gnade ist ja noch wichtiger für unsere Seele und im Besonderen für unseren Geist. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, war der Jahresspruch, den ich dieses letztes Jahr bekommen durfte zu unserer Jahresschlussversammlung. Das kann man sich nur wünschen, dass die Gnade des Herrn Jesus mit unserem Geist ist. Denn in unserem Geist wird alles geboren, was wir tun. Wohl dem, wenn der diese innere Gnade hat. Die äußeren Umstände vergehen, irgendwann verlässt jeder diese Erde. Aber wenn wir Gnade für den Geist, für unseren inneren Menschen haben, dann reicht das über diese Erde hinaus. Und diese Gnade, wenn wir sie an uns wirken lassen, macht uns zu anderen Menschen, als wir vorher waren. Und ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Am Beispiel des Metalls. Da liegt ein Stück Eisen in der Schmiede. Wie sieht es aus? Und was hat es für Eigenschaften? Es ist vom Ansehen her schwarz oder grau. Grauschwarz, nicht schwarz. Es ist von, wenn wir es anfassen her, wie? Kalt. Und wenn wir versuchen, es einzudrücken, dann merken wir, es ist hart. Das ist der Mensch ohne Gnade. Er ist schwarz vor Sünde. Er ist kalt vor Lieblosigkeit. Und er ist harten Herzens. Haben wir irgendeine Hoffnung, dass dieses Metall anders aussehen könnte durch irgendeine Einwirkung? Und zwar, dass alle drei Dinge, die wir jetzt besprochen haben, anders werden. Wenn etwas auf dieses Metall einwirkt, nun was muss einwirken? Feuer. Tu dieses Metall in die brennende Esse hinein. Dann ist es nicht mehr schwarz, sondern rot. Dann ist es nicht mehr kalt, sondern glühend. Dann ist es nicht mehr hart, sondern biegsam weich. Und erst in diesem Zustand kann der Schmied mit dem Eisen was anfangen. Und vorher kann er nichts damit anfangen. Und das ist die Wirksamkeit der Gnade in unserem Leben. Wenn Gott mit uns etwas anfangen will, dann muss die Gnade über unser Leben hinweg in allen Bereichen. Dann wird unsere Farbe von schwarz nach rot. Das Blut Jesu Christi nimmt uns die Schwärze. Und zwar aus Gnaden. Und die Liebe Jesu soll uns glühend machen, und zwar aus Gnaden. Und der Geist Gottes soll uns formbar machen, nicht starr. Formbar. Formbar nicht für die Sünde, formbar für das, was Gott mit uns vorhat. Und das ist das Wirken der Gnade an uns nach Geist, Seele und Leib, wenn wir sie nur wirken lassen. Diese Gnade aber ist immer das Werk des Herrn. Es ist nie unser Werk. Das müssen wir uns auch unbedingt merken. Wir wissen ja, im Christentum kann man so viel durcheinander werfen auch. Sagt er hat so viel Gnade, weil er so viel getan hat. Natürlich sieht Gott, ob wir uns für ihn einsetzen. Aber wisst ihr, Gnade ist das Werk des Herrn. Es ist nicht unser Verdienst. Es bleibt dabei. Und er möchte uns noch eine nette Geschichte erzählen. Wahrscheinlich ist sie erfunden, eine Lehrgeschichte. Aber sie hat einen feinen Ausdruck. Da waren im fernen Süden zwei Menschen, Mönche waren es hier. Und jeder hatte einen Ölbaum gepflanzt. Und der eine kümmerte sich in besonderer Art und Weise um seinen Ölbaum. Er bat Gott, dass er nun alles das tun solle, was er meinte, was diesem Ölbaum nun einträglich wäre, damit er auch gut gedeiht. Und so bat er darum, dass ein erquickender Regen käme, damit der Baum Wurzeln treibe. Er dachte, das muss der Baum jetzt haben. Da kam ein Regen über diesen Baum. Und als er das gesehen hatte, dachte er, jetzt braucht er Sonne. Und dann bat er um Sonne für diesen Baum und dann kam auch Sonne. Sie bestrahlte diesen Baum, erwärmte die feuchte Erde. Aber dann dachte dieser Mönch, er müsse ja auch etwas abgehärtet werden, der Baum, er brauche eine starke Rinde und das geschehe nun, wenn ein Frost über ihn käme. Und er bat um Frost für diesen Baum und dann war auch hinterher eine Silberschicht über ihn gelegt und dann ging das Bäumlein ein. Dann ging er zu dem anderen hin, der ja auch einen Ölbaum gepflanzt hatte. Und der gedieh, er wuchs, er stand gut da und er klagte ihm sein Leid, was er alles für diesen Baum getan hätte und doch wäre er eingegangen. Jetzt wollte er wohl doch das Geheimnis wissen, warum denn sein Baum nicht eingegangen ist. Vielleicht hat er ja noch mehr getan für diesen Baum. Der andere sagte, ich habe mein Bäumchen ganz in Gottes Hand gestellt. Denn ich dachte mir, er, der die Bäume erschaffen hat, muss am besten wissen, was sie bedürfen. So habe ich Gott keinen Rat erteilt und keine Bedingungen gestellt, sondern nur gebetet, tu deine milde Hand auf, nimm dich seiner an. Was für ein Gebet. Auch wenn es eine erfundene Geschichte sein sollte. Tu deine milde Hand auf, nimm dich seiner an. Das ist ein Gebet völligen Vertrauens. Da hat man Gott zur Verfügung gestellt. Und wie ist das oft? Bei ja, Kinder, ungläubiger Eltern, wo die Eltern meinen, jetzt müssen sie das tun, jetzt das machen, jetzt tun sie das auch nicht. Und jetzt bräuchte er einen Regen, jetzt bräuchte er Sonne, jetzt bräuchte er Frost und dann geht das Bäumlein ein. Wie gut, dass Gott nicht auf alle unsere sinnlosen Bitten achtet, nicht? Wie viele Bäume würden eingehen? Die Bäume sind ja Menschen, von denen wir hier jetzt reden, nicht? Tu deine milde Hand auf. Nimm dich seiner an. Was für eine Bitte. Diese Bitte sollten auch wir aussprechen. Ob es andere betrifft, ob es uns selbst betrifft. Gott weiß am besten, was recht ist. Wir müssen ihm nicht sagen, dass er jetzt bitte so zu handeln hätte. Und wenn er es nicht täte, dass große Fehler passieren würden. Gott weiß das wohl. Aber er belohnt unser Vertrauen, wenn wir glauben, dass er es richtig macht. Das ist ja nicht Tatenlosigkeit, nicht? Das ist die Verantwortung Gott übergeben, weil wir es doch nicht können. Und dann nimmt sie Gott auch an und dann macht er was daraus, wie dieses Bäumchen wunderbar wuchs. Und nun eine letzte Frage. Und du? Wir haben viel über die Gnade gehört. Wie sieht es nun aus mit der Gnade bei dir? Hast du denn den Herrn Jesus auch schon an dein Leben herangelassen? Oder hattest du ihn mal herangelassen und dann wieder auf Seite geschoben? Tu deine milde Hand auf, nimm dich seiner, nimm dich meiner an. Wir haben vorhin oft gehört, die Gnade des Herrn sei mit euch. Ich will uns noch mal zwei lesen. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Und an anderer Stelle, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ist da ein Unterschied? Nun ja, hier bei Paulus war da wahrscheinlich kein Unterschied, aber tatsächlich ist es ein großer Unterschied. Vielleicht können wir einem nur sagen, die Gnade des Herrn Jesus, nicht des Herrn Jesus sei mit dir. Es ist aber ein großer Unterschied, wenn derjenige sagen könnte, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns. Denn dann hat man den Herrn Jesus als Eigentum. Und sonst redet man davon nur von einer fernstehenden Person. Und das macht einen großen Unterschied aus. Und deshalb, hast du den Herrn Jesus denn schon angenommen in dein Leben, dass er dir Gnade gibt für deine Vergangenheit, damit du das Ziel überhaupt erreichst, und dass er dir Gnade gibt für Gegenwart und Zukunft? Ohne die Gnade kommen wir nicht zum Ziel. Und so möchte ich schließen mit einem Lied, dass das uns noch einmal klar macht. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere geht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade hält allein, Gnade muss es sein. Aller eigene Wert nur den Hochmut nährt. Alles, was ich selbst erworben, hat die Sünde ganz verdorben. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Wenn zu herb der Schmerz und schier bricht das Herz, wenn im Tal es düster dunkelt, schau ich auf, trotz allem funkelt mir der Gnade Schein. Gnade muss es sein. Also Gnad allein. Gnade muss es sein, Gnad zum Bleiben, Gnad zum Gehen, Gnad getrost beim Herrn zu stehen. Nichts als Gnad allein, Gnade muss es sein. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der die Gnade gibt und dass du überfließende Gnade für uns hast. Herr, lass auch in unserem Leben die Gnade regieren, die Gnade, die du uns schenkst. Lass auch keinen von uns verloren gehen, sondern lass jeden das ewige Ziel erreichen und gib uns Gnade, auf deinem Weg zu sein und dabei zu bleiben. Herr, nun lass deine Gnade auch mit uns sein. Hab Dank dafür. Amen.